Kurier.
Kurier to hear. Ihre Zeitung zum Hören.
Heute mit mir, Stefan Andres, und mit einer kleinen Ankündigung. Ab der nächsten Ausgabe von Kurier to hear hören Sie ausgewählte Artikel der aktuellen Kurierausgabe exklusiv als Digitalabonnentin oder Abonnent. Dazu gibt's freien Zugang zu unseren besten Plus-Artikeln, das E-Paper, die Premium-Inhalte unserer Freizeitredaktion und einiges mehr. Die besten Angebote machen wir unseren Print-Abonnentinnen und Abonnenten, weil wir einfach auf die gedruckte Zeitung stehen. Alle Infos finden Sie, okay, wir stehen auch auf Online, auf unserer Homepage. Klicken Sie oben im roten Banner auf Abonnieren. Keine Sorge, da sind erst einmal die diversen Varianten aufgelistet. So, und jetzt viel Spaß mit den Artikeln der Kurierausgabe vom Mittwoch, den 10. November 2021.
Jetzt geht's ums Tun, nicht ums Reden. Ein Leitartikel von mir, Christian Böhmer, erschienen im Kurier vom Mittwoch, dem 10. November 2021. Die Uhrzeit ist Programm. Heute, Mittwoch, 11:05, sind die 400.000 Mitarbeiter in den Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen aufgerufen zu protestieren. Die Unterstützer der Offensive Gesundheit wollen Pflegeheime, Spitäler, kurzum ihre Arbeitsstätten, verlassen, um die Gesellschaft daran zu erinnern, was fehlt, wenn sie fehlen. Seit bald 2 Jahren arbeiten die Menschen im Gesundheits- und Pflegesystem im Krisenmodus. Doch entgegen vieler Versprechungen hat sich an der fordernden Situation nicht nur nichts gebessert, nein, die Lage ist noch prekärer als vor einem Jahr. Immer mehr Pflegekräfte kündigen, sagt Walter Hasibeder, Präsident der österreichischen Intensivmediziner. Warum? Nun, die Covid-Pandemie hat das medizinische Personal an und weit über seine Leistungsgrenzen gebracht. Weil aber Belastung und finanzielle Anerkennung schon vor Covid-19 in einem deutlichen Missverhältnis standen, schmeißen nun viele Mitarbeiter in Intensivstationen den Job hin. Zumal auch kein Ende der Pandemie in Sicht ist. Die Lage ist selbst für Hartgesottene besorgniserregend. In Flächenbundesländern wie Ober- und Niederösterreich müssen Spitäler mittlerweile 20-30% aller Intensivbetten sperren. Das Bett wäre zwar frei, aber leider gibt es nicht genug Mitarbeiter, um die darin liegenden Menschen wieder gesund zu pflegen. Zumindest was die akute Zuspitzung angeht, fällt ein erheblicher Teil der Verantwortung den irrlichternden Impfskeptikern und Politesoterikern zu. Sie haben mit ihrer wissenschaftsfeindlichen Haltung dafür gesorgt, dass sich die Intensivstationen ebenso verlässlich wie flott mit Ungeimpften füllen. In Ländern wie Salzburg ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten schon jetzt so hoch, dass Klinikchefs von schweren bis schwersten Einschränkungen bei der Betreuung anderer Intensivpatienten wie Krebs oder Infarkten sprechen. Doch es wäre zu einfach, die beklagenswerte Situation allein den Impfignoranten zuzuschreiben. Seit Jahren weisen Experten und NGOs darauf hin, dass bei der Alten- und Krankenpflege ein großer Wurf gefragt ist. Ausbildung, Finanzierung, nicht weniger als die gesamte Organisation müssen anders gedacht und aus einem Guss neu aufgestellt werden. Konzepte gibt es zuhauf. Im Sommer wandten sich Pflegeverbände und Seniorenvertreter fast verzweifelt in einem offenen Brief an die türkis-grüne Regierung. Man möge vom Reden ins Tun kommen. Passiert ist seither wenig. Vom Gesundheitsminister ist kaum nennenswert überliefert, nur so viel. Ende November soll es einen runden Tisch zum Thema geben. Da will man reden. Wieder einmal. Ob das den 400.000 Betroffenen heute reicht? Wohl kaum.
Ein internationaler Abgasskandal von Bernhard Gaul. Schummeln und Schönrechnen. Noch fehlen einheitliche und glaubwürdige Regeln, wie die Staaten Emissionen und die CO2-Senken für Treibhausgase berechnen. Bis zum Ende der Klimakonferenz könnte das gelöst werden. Ein Artikel des Kurier vom 10. November 2021. Mitten in die Verhandlungen bei der Klimakonferenz Hashtag 26 setzt ein Zeitungsartikel die Verhandler einmal mehr unter Druck. Die Klimaversprechen der Staaten basieren auf fehlerhaften Daten, titelt die Washington Post in ihrer Morgenausgabe. Kurz nacherzählt geht es um Folgendes. Damit wir die Klimakrise in den Griff bekommen, müssen alle 197 Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenrechtskonvention mehr oder minder ihren Treibhausgasausstoß stoppen. Die Staaten können ihre Emissionen, die aus der Nutzung fossiler Brennstoffe stammen, teilweise gegenrechnen lassen gegen CO2-Senken, wie die Wälder auf ihrem Staatsgebiet. Denn Bäume holen Kohlendioxid aus der Luft und wandeln es in Holz um, auch wenn das sehr langsam geschieht. Zur Größenordnung. Österreich emittiert in etwa 80 Millionen Tonnen pro Jahr. Darin eingerechnet, also abgezogen, sind rund 5 Millionen Tonnen, die wir der UNO jedes Jahr als Senke einmelden, weil die Holzmenge insgesamt größer wird. Auf internationaler Ebene, berichtet die Washington Post, seien aber enorme Diskrepanzen feststellbar zwischen dem, was Staaten einmelden und dem, was tatsächlich passiert. Die Washington Post schätzt die jährliche Lücke auf einige Milliarden Tonnen, konkret zwischen 12% und 23% aller Emissionen. Aber wenn wir die aktuellen weltweiten Emissionen gar nicht kennen, wissen wir auch nicht, ob die aktuellen Emissionsreduzierungen ausreichen, um einen Klimaschutzeffekt zu erzielen, zitiert die Zeitung den Stanford-Forscher Rob Jackson, der sich auch beim Global Carbon Project engagiert. Zurück in Glasgow bei der Klimakonferenz ist den Verhandlern das Problem sehr wohl bewusst. Na klar, sagt Österreichs Klimaministerin Leonore Gewessler, die am Dienstag von ihren EU-Kolleginnen und Kollegen als Chefverhandlerin eines anderen wichtigen Kapitels, nämlich die Kohlenstoffmärkte, nominiert wurde. Schummeln und Buchhaltungstricks helfen niemanden und schon gar nicht dem Klima. Dass es da ein Problem gäbe, sei nicht nur kein Geheimnis, sondern das Reporting sei eine der großen Fragen dieser Klimakonferenz. Es geht darum, wie man es schafft, dass die Berichtspflichten so vereinheitlicht werden, dass sie vergleichbar sind, Substanz haben und keine Schlupflöcher bieten. Noch gibt es da sehr unterschiedliche Einschätzungen der Staaten, sagt die Ministerin. In Glasgow gehe es ja grundsätzlich darum, die Regeln des Pariser Klimaabkommens zu fixieren, und da wird noch an vielen Tabellen gefeilscht, wie die Staaten berichten müssen und auf welcher Grundlage. Das ist Teil der Verhandlungen. Auch in Brüssel ist das Problem der verfälschten Berichte bekannt. Thomas Weitz, Biobauer, Forstwirt und EU-Abgeordneter, der bei der COP Teil der grünen Delegation aus dem EU-Parlament ist, bringt das Thema schon lange in Rage. Faktisch alle Staaten rechnen sich ihre Kohlenstoffsenken schön. In Wahrheit müssten sie ihre Forstwirtschaftsstrategien dramatisch ändern, um überhaupt eine Senkenleistung zu haben. Bei den derzeitigen Forstwirtschaftsstrategien emittiert der Boden ja enorm viel Kohlendioxid. Auch durch Trockenlegung von Nasswäldern emittiert der Boden massiv, wie auch durch Trockenlegung von Feuchtgebieten. Und so werden die Treibhausgasdaten massiv schön gerechnet. Aus Verhandlerkreisen bei der Klimakonferenz kommen übrigens positive Signale. Da wird nicht ausgeschlossen, dass das Reporting-Problem noch bei dieser COP gelöst oder zumindest eingefangen wird. Weil, so ist zu erfahren, der internationale Druck inzwischen groß genug ist, dass kein Land die Verhandlungen scheitern lassen will.
Von Rache getrieben. Aus Berlin von Sandra Lumetzberger. Weißrussland, Polen. An der EU-Außengrenze werden Migranten zum Spielball des belarussischen Diktators, der sich an der EU rächen will. Die Kommission setzt auf Sanktionen, was laut Experten allerdings nicht ausreicht. Ein Kurierartikel vom 10. November 2021. Sie sitzen fest, eingezwängt zwischen polnischen und belarussischen Grenzsoldaten. Tausende Menschen, die Machthaber Alexander Lukaschenko mit Charterflügen aus dem Nahen Osten nach Minsk gelockt haben soll. Von dort gehe es für sie weiter in die EU, so das Versprechen. Doch sowohl Polen als auch Litauen drängen die Menschen zurück. Sie müssen die Nächte im Wald verbringen, wo es mitunter schon Minusgrade hat. Das UN-Flüchtlingshilfswerk und die UN-Organisation für Migration sind alarmiert über die Zustände im Grenzgebiet. Eine Lösung des Dilemmas ist derzeit nicht in Sicht. Die EU-Kommission erließ am Dienstag zunächst einmal Sanktionen gegen Belarus und setzt etwa ein Abkommen über Visaerleichterungen für Amtsträger des belarussischen Regimes teils aus. Andras Radsch, Außenpolitik-Experte der Deutschen Gesellschaft für Außen- und Sicherheitspolitik mit Schwerpunkt Russland und Belarus, ist überzeugt, dass diplomatische Maßnahmen helfen können, wobei traditionelle Sanktionen wie Reiseverbote und Einfrieren von Geldern nicht wirklich wirken. Sie wurden nach den manipulierten Präsidentschaftswahlen 2020 erlassen. Wolle man das Regime ernsthaft treffen, müssten die Maßnahmen Folgen haben für den Bankensektor, die Fluglinien, die an den Operationen teilnehmen, besonders aber für die staatlichen Betriebe, so Raj. Unternehmen aus der EU dürften mit ihnen keine Geschäfte mehr machen. Das wäre für Belarus schmerzhaft. Machthaber Lukaschenko sei derzeit von Rache getrieben, sagt der Kenner. Er wolle sich nicht nur für die Kritik an der Wahl und am Umgang mit Oppositionellen rächen, sondern vor allem die EU unter Druck setzen, damit sie von den bisher verhängten Strafmaßnahmen ablasse. Dafür setze er auf staatlichen Menschenhandel. Den Experten überrascht das nicht, hatte Lukaschenko doch im Frühjahr angekündigt, dass sein Land Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern wolle. Raj würde es nicht wundern, wenn demnächst finanzielle Forderungen aus Minsk kämen. Lukaschenko hat angedeutet, dass Belarus die Grenzen kontrollieren würde. Doch das hätte einen Preis. Möglich, dass er auf ein Abkommen spekuliert, ähnlich wie es die EU mit der Türkei vereinbart hat. Migrationsexperte Gerald Knaus, der den Deal mit Ankara mitgestaltet hat, brachte ihn am Dienstag in der ZIP2 ins Spiel. Allerdings solle ihn die EU mit Partnern wie der Ukraine, Moldawien und Georgien vereinbaren, wo die Menschen aufgenommen werden und einen Asylantrag stellen können. Ein Anti-Erpressungspaket wäre ein Signal an die Menschen, sich nicht nach Minsk locken zu lassen. Laut dem Politologen Raj müsste die EU den Staaten an der Außengrenze mehr finanzielle Hilfe zusichern, um ein modernes Grenzmanagement aufzubauen. Denn es gäbe dort keine Infrastruktur. In Polen sind bereits mehrere Menschen an Unterkühlung und Erschöpfung gestorben. Dass die Regierung keine Helfer und Presse in die Grenzzone lässt, sorgt für Kritik. Genauso wie die Pushbacks, das Zurückschieben an der Grenze. Die demonstrative Härte habe auch innenpolitische Gründe, erklärt Raj mit Blick auf die Wahlen 2023. Während die einen auf politische Härte setzen, spekuliert der Despot in Minsk mit Geldzuwendungen. Die Flüchtlinge zahlen dort Geld für Visa, Hotels, Schlepper und am Ende noch einen viel höheren Preis.
Niederträchtige Wirklichkeit. Der außenpolitische Kommentar von mir, Andreas Schwarz. Politische Thriller-Autoren, die solches erfinden, würden schnell brotlos, wegen unrealistischer Übertreibung des Plots. Der sieht in der Realität so aus. Postkommunistischer Diktator am Ostrand Europas seit mehr als einem Vierteljahrhundert hatte es trotz eiserner Faust zuletzt nötig, Wahlen ein bisschen zu fälschen. Die aufkeimende Opposition wird verfolgt, verhaftet, mitunter ermordet, zur Not auch im Exil. Um eines Regimekritikers habhaft zu werden, lässt der Despot auch schon mal ein europäisches Linienflugzeug kapern, um den Missliebigen von Bord weg zu verhaften. Zaghafte Sanktionen der westlichen Welt beantwortet der Mann mit einer niederträchtigen Kriegserklärung. Man werde Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan auf dem Weg nach Europa nicht aufhalten. Seither mehren sich die Hinweise, dass er Flüchtlinge zu Tausenden ins Land holt und über die Grenzen in die EU schickt. Jetzt gerade hängen zigtausende an der Grenze zu Polen fest. Polnische Soldaten lassen sie nicht rein, weißrussische verwehren ihnen angeblich den Weg zurück ins Hinterland. Und das alles könnte sich Alexander Lukaschenko nicht leisten, ohne das feixende Wohlwollen des großen russischen Bruders. Die EU zu destabilisieren ist eine der Lieblingsbeschäftigungen des Wladimir Putin. Ob über Cyberattacken, beeinflusste Wahlen, staatlich dirigierte Fake News oder Flüchtlingsströme. Und die EU? Sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange mit der 2015er Flüchtlingserfahrung im Kopf, verschärft ein bisschen die Sanktionen gegen den weißrussischen Diktator und seine Getreuen, nur nicht zu sehr wehtun, schon gar nicht dem großen Zahn am Gashahn in Moskau. Von den Putin-Verstehern inner- und außerhalb rechtsrechter Parteien, die sich über eine Destabilisierung der EU freuen, nicht zu reden. Am Ende zahlt Europa dem Despoten in Minsk irgendwann vielleicht noch dafür, dass er Flüchtlinge nicht in den Westen transportiert. Übertrieben? Nicht in der Wirklichkeit.
Fehlschluss aus dem Chatverlauf von Ida Metzger. Schmid und Kurz wollten Karmasin für Fake-Umfragen gewinnen, glaubt die WKStA. Tatsächlich wollten sie frustrierter Ministerin den Rücktritt ausreden, sagt ihr Anwalt. Ein Kurierartikel vom Mittwoch, den 10. November 2021. 7 Tage nach der Hausdurchsuchung flatterte bei Ex-Familienministerin Sophie Karmasin eine Einladung der besonderen Art von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA ins Haus. Oberstaatsanwalt Matthias Purkart erkundigte sich, ob bei der Meinungsforscherin eine Bereitschaft bestehe, über das Beinschab-Österreich-Tool auszusagen. Wem der Begriff Beinschab-Österreich-Tool nicht geläufig ist, hier handelt es sich um die Causa Kurz und die mutmaßliche Inseratenkorruption, die Kurz zum Rücktritt als Kanzler zwang. Karmasin soll hier eine wichtige Rolle zukommen. Aus der Auswertung von Chats zieht die WKStA den Schluss, dass die Meinungsforscherinnen Sabine Beinschab und Karmasin mit Thomas Schmid, dem Ex-Kabinettschef im Finanzministerium, im Detail vorab in der Tageszeitung Österreich erschienene Umfragen besprachen. Der damalige Außenminister Sebastian Kurz soll Karmasin persönlich zu dem Umfragedeal überredet haben. Er war ja schlussendlich der Profiteur der angeblich frisierten Umfragen. Diese These der WKStA ist essentiell für die Causa, denn die Korruptionsstaatsanwälte erblicken in Kurz den sogenannten Bestimmungstäter. Ein Beleg dafür soll der Chatverkehr vom 16. März 2016 zwischen Schmid und Kurz sein. Hier schreibt Schmid an Kurz: Gute News bei der Umfragefront. Sophie weiß ich nicht, ob ich überreden konnte. Sie ist noch voll auf. Kurz schreibt zurück: Kann ich mit ihr reden? Schmid antwortet: Ja, bitte. Sie ist so angefressen wegen Mitterlehner, weil er ihr in den Rücken gefallen ist. Habe jetzt 3 Stunden mit ihr gesprochen und Spindi auf sie angesetzt. Karmasins Anwalt Norbert Wes lehnte das Angebot der Aussage von der WKStA übrigens ab, mit der Begründung, dass seine Mandantin noch nicht volle Akteneinsicht bekommen habe. Wes legt ein interessantes Detail offen, das nahelegt, dass die Korruptionsjäger einen Fehlschluss aus dem Chatverlauf gezogen haben könnten. Warum Kurz mit Karmasin ein Gespräch führen wollte, hatte laut Karmasin ganz andere Gründe als den insinuierten Umfragedeal. Sie wollte damals ihr Ministeramt hinschmeißen und Kurz wollte sie davon abhalten. Aber der Reihe nach. Es ist Mitte Mai 2016. Karmasin überlegt ernsthaft ihren Rücktritt. Kurz passt das nicht ins Konzept. Eine Regierungskrise und daraus möglicherweise resultierende Neuwahlen kommen dem Machttaktiker Kurz damals viel zu früh. Das Projekt Ballhausplatz ist noch nicht fertig. Also muss Karmasin beruhigt werden. Familienministerin Karmasin fühlt sich vom damaligen ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner brüskiert, weil dieser sie bei ihrem Herzensprojekt der Kindergeldreform gegenüber der SPÖ nicht unterstützt. Aus der Sicht Karmasins scheitert das Projekt an der Blockadehaltung der SPÖ, das sagt sie auch öffentlich. Im Widerspruch zu Karmasin erklärt aber Mitterlehner, voll im Einklang mit SPÖ-Kanzler Werner Faymann, dass die Gespräche über die Kindergeldreform trotz Weigerung der Familienministerin in der Regierung fortgeführt würden. Diese öffentliche Zuweisung des Schwarzen Peters durch den eigenen Parteichef ist Karmasin zu viel, sie will hinschmeißen. Am 18. März 2016 kommt es dann zur Aussprache zwischen Mitterlehner und Karmasin, bei der sie sich überreden lässt, im Amt zu bleiben. Außerdem relativiert sie ihre öffentliche Äußerung, wonach sie sich zurückgepfiffen fühle. Zu einem Treffen zwischen Karmasin und Kurz kommt es damals, im März 2016, übrigens nicht. Angesichts dieser auch öffentlich dokumentierten Ereignisse im März 2016, so die Ausführung von Anwalt Wess an die Korruptionsstaatsanwaltschaft, seien die Chats zwischen Schmid und Kurz komplett anders zu verstehen. Es ging nicht darum, Karmasin zu einem Tatplan zu überreden, sondern sie von einem Rücktritt abzuhalten. Auch die unterstellte besondere Nähe zwischen Kurz und Karmasin sei falsch.
Narrenzeit. Das tägliche Ohrwaschel auf Seite 1. Heute von mir, Simone Höpke. Unter all den Schreckensmeldungen rund um den Globus geht folgende Personalie fast unter. Heute wird die steirische Krapfenkaiserin nominiert. Der Krönungszeitpunkt ist kein Zufall. Morgen ist der 11.11., der Start der Narrenzeit, in der man fast alles machen kann, was Gott verboten hat. Schließlich ist die Zahl zwischen 10 und 12 angesiedelt, also im Niemandsland zwischen den 10 Geboten und den 12 Aposteln und damit außerhalb der Augen des Allmächtigen. Das hat der gläubige Christ schon im Mittelalter gehofft und sich ordentlich daneben benommen. Doch dafür gibt es heutzutage ja immer weniger Gelegenheiten. Offizielle Weihnachtsfeiern werden abgeblasen, Verwandtentreffen auf bessere Zeiten verschoben, selbst der Opernball wackelt. Wiener IT-Lehrlinge haben die Corona-Zeit dazu genutzt, eine Dating-App zu programmieren. Für Hunde. Funktioniert im Prinzip wie Tinder. Ein Köter, der nicht gefällt, wird weggewischt. Interessiert keinen Hund, könnte aber ein Geschäft werden. Für Züchter. Wow.
Bevor es gleich weitergeht mit dieser Ausgabe von Kurier durch hier, eine kleine Ankündigung. Ab der nächsten Ausgabe hören Sie ausgewählte Artikel der aktuellen Kurierausgabe exklusiv als Digitalabonnentin oder Abonnent. Dazu gibt's freien Zugang zu unseren besten Plus-Artikeln, das E-Paper, die Premium-Inhalte unserer Freizeitredaktion und einiges mehr. Die besten Angebote, die machen wir unseren Print-Abonnentinnen und Abonnenten, weil wir einfach auf die gedruckte Zeitung stehen. Alle Infos finden Sie, ja okay, wir stehen auch auf online, auf unserer Homepage. Klicken Sie oben im roten Banner auf Abonnieren. Keine Sorge, das sind erst einmal nur die diversen Varianten aufgelistet. So, und jetzt viel Spaß noch mit den aktuellen Artikeln der Kurierausgabe vom Mittwoch, den 10. November 2021. Reise ans Ende der Kindheit von Werner Rosenberger. Jüdisches Museum Wien. Jugend ohne Heimat. Kindertransporte aus Wien bis 15. Mai. Eine berührende Ausstellung über das Schicksal der Geretteten und Zurückgebliebenen. Aus dem Mittwochskurier vom 10. November 2021. Ohne Eltern und ohne Familie verließen sie ihre Heimat, jüdische Kinder, auf der Flucht. Sie entgingen dem Holocaust. Vor allem in Großbritannien begann für sie ein neues Leben. Als der erste von insgesamt 43 Kindertransporten am 10. Dezember 1938 Wien verließ, waren bereits mehr als 10.000 Kinder zur Auswanderung angemeldet. Bis zum Kriegsausbruch im Herbst 1939 konnten allerdings nur 3.200 unbegleitet ins sichere Ausland fliehen. Für sie waren diese Züge ins Leben meist die Rettung vor dem sicheren Tod. Im Museum Judenplatz erzählt die Schau »Jugend ohne Heimat«, angelehnt an Ödön von Horváths Romantitel »Jugend ohne Gott«, vom oft zufälligen Überleben der Kinder und ihrem Leben in einem fremden Land, aber auch von den Daheimgebliebenen in einer Heimat, die unter dem Nazi-Regime plötzlich die Hölle war. Tragisch der Fall von Leo Steiner, 1923 bis 1941, der nicht gerettet werden konnte, weil sein potenzieller Bürge gerade auf Urlaub war. Er wurde 1941 mit den Eltern deportiert, bei einer Massenerschießung ermordet. Ilse Brühl, 1926 bis 1942, war bereits mit einem Kindertransport nach Holland gelangt, als sie durch die deutsche Besetzung 1941 nach Auschwitz deportiert wurde. Berührend auch das Schicksal der getrennten Zwillinge Helga und Ilse Eichinger. Bis zum Wiedersehen in London vergingen 8 Jahre der Ungewissheit, der Hoffnungen und des Leids. Deren Buch Ich schreibe für dich und jedes Wort aus Liebe zeichnet das Bild einer Jugendlichen im Exil und vermittelt die Erfahrungen der unfreiwillig gebliebenen Ilse Eichinger, die sagte, man überlebt nicht alles, was man überlebt. Den Kuratorinnen Sabine Bergler und Keitling Gura-Riedl war es ein Anliegen, anhand von Dokumenten, Fotos, Tagebüchern, Briefen und Videos nicht nur die Sicht der Kinder, sondern auch jene der Eltern und der Fürsorger darzustellen. Museumsdirektorin Danielle Spera kann über ganz viele in der Ausstellung porträtierte Menschen erzählen und verweist auf eine braune Schachtel, die war vollgefüllt mit Mädchensachen. Einer Miniatursitzgruppe für Puppen aus Holz, einem Heft voller Sammelmarken, Büchern, Fotos und Spielsachen. Die Eltern von Lilly Bial hatten sie im Mai 1942 für ihre Tochter gepackt, nachdem die 13-Jährige 1939 mit dem letzten Kindertransport nach England entkommen war. Sie sollte ihr nachgeschickt werden. Doch dann wurden Lillys Eltern ermordet. Die Schachtel geriet in Vergessenheit. Es dauerte Jahrzehnte, bis sie 2004 ihre erst vom Jüdischen Museum mühsam ausgeforschte Adressatin erreichte. Es war für sie überwältigend, so Spera, nach so langer Zeit Fotos ihrer Eltern und ihrer Klassenkameraden wiederzusehen. Und sie wollte, dass wir ihre Geschichte weitererzählen. Was wir tun.
Fachkräftemangel treibt IT-Gehälter in die Höhe. Von Anita Staudacher. Cyberangriffe. Für Security-Experten werden Einstiegsgagen ab 4.000 Euro bezahlt. Für Klein- und Mittelbetriebe sind die Gehaltsforderungen oft kaum noch leistbar. Ein Kurierartikel vom 10. November 2021. Die Wahrscheinlichkeit, digital angegriffen zu werden, hat in der Pandemie deutlich zugenommen. Wenn nach einer Cyberattacke im Unternehmen sprichwörtlich die Hütte brennt, muss rasch eine Security-Spezialistin oder ein Spezialist her, um größeren Schaden abzuwenden und künftige Angriffe zu vermeiden. Nur, woher nehmen? Was derzeit auf dem IT-Arbeitsmarkt los ist, ist wirklich irre, schildert Thomas Jiskra, Geschäftsführer des Personaldienstleisters TTP, 670 Beschäftigte im IT-Umfeld, die aktuelle Lage. Es trifft eine gigantische Nachfrage auf ein äußerst beschränktes Angebot. Die Folge seien teilweise aberwitzige Gehaltsforderungen, die aus seiner Sicht in den kommenden Monaten die Inflation weiter anheizen werden. Wir sehen da eine steile Lohnspirale nach oben, so Jiskra. So beginnen die Einstiegsgehälter für Security-Experten derzeit bei ca. 4.000 Euro brutto pro Monat. Die Top-Gehälter liegen bei 100.000 bis 120.000 Euro pro Jahr. Mitunter wird sogar wesentlich mehr bezahlt. Vor der Corona-Krise lag der Schnitt bei ca. 80.000 Euro. Es ist fast schon absurd, aber wir haben unlängst mit einem Security-Experten für den öffentlichen Bereich über eine Jahresgage von 400.000 Euro gesprochen, erzählt Jiskra. Dabei handelt es sich freilich um einen Spezialfall. Jedoch werden die Gurus in der Branche längst wie Fußballprofis gehandelt. Viele Klein- und Mittelbetriebe, KMU, könnten sich die Gagen gar nicht mehr leisten, was durch die zunehmende Digitalisierung zum Problem wäre, meint Jiskra. In Deutschland sind die Durchschnittsgehälter für Softwareentwickler von 2016 bis 2020 um 26% gestiegen, wie die Berliner Tech-Job-Plattform Honeypot errechnet hat. Für Alfred Haarl, Obmann des Fachverbands Unternehmensberatung IT UBIT in der Wirtschaftskammer, kommt die Gehaltsrallye nicht überraschend. Wenn das Angebot knapp ist, wird es eben teuer. Er verweist auf den akuten Fachkräftemangel, der sich in der Corona-Krise verschärft habe. Wir wissen nicht mehr, wo wir die Spezialisten überhaupt herkriegen sollen. Laut aktuellem Infrastrukturreport der Future Business Austria fehlen in den IT-Berufen derzeit 24.000 Fachkräfte. Zwei Drittel der für den Report befragten 240 Manager von Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern finden aktuell nicht die Fachkräfte, die sie benötigen. Der betriebliche Wertschöpfungsentgang durch unbesetzte IT-Stellen wird mit 28% angegeben. Neben Security-Experten fehlt es vor allem an Softwareentwicklern und IT-Beratern. Es zeigen sich jetzt die Bildungsversäumnisse der Vergangenheit, sagt Haarl mit Verweis auf die nach wie vor geringen Absolventenquoten an den technischen Fachhochschulen und Universitäten. Hier müssten die Ausbildungsplätze dringend aufgestockt werden. Da die Ausbildung aber dauert und der Personalbedarf im Inland und EU-Ausland nicht gedeckt werden kann, fordert Hahl Erleichterungen bei der Zuwanderung aus Drittstaaten. So sollten gefragte Digitalisierungsexperten bei der Rot-Weiß-Rot-Karte bevorzugt und eine eigene Rot-Weiß-Digital-Karte als Aufenthaltstitel erhalten. Die Rot-Weiß-Digital-Card sollte mit einem Relocation-Service, alle Dienstleistungen rund um die Übersiedlung, Anmerkung, kombiniert werden. Die Gewerkschaft sieht das kritisch und fordert stattdessen mehr IT-Lehrplätze im Inland. In den IT-Berufen fehlen 24.000 Fachkräfte. Die Branche bildet aber derzeit nur rund 800 Lehrlinge aus, weiß Christian Hoffmann, Jugendsekretär der Gewerkschaft GPA. Die Wirtschaftskammer müsse hier mehr Verantwortung für den Standort übernehmen und Lösungen durch die Forcierung der Lehrlingsausbildung, neue Lehrberufe und die Unterstützung von arbeitenden Studierenden anstreben.
Dachgarten bei KDW wird 900 Quadratmeter groß. Ein Kurierartikel vom 10.11. von mir, Nina Özelt. Neubau. Der öffentliche Zugang und die Besuchszeiten wurden vertraglich fixiert. Bis zuletzt wurde über die öffentliche Nutzung des Dachgartens des geplanten Warenhauses KDW auf der Marienhilferstraße heftig diskutiert. Jetzt dürfte zwischen dem 7. Bezirk und dem Immobilienentwickler Siegner alles geklärt sein. Vertraglich wurde nämlich fixiert, der Stadtgarten, der bis 2024 am Dach des Hotels hinter dem KDW entsteht, wird täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr im Winter und bis 21.30 Uhr im Sommer zugänglich sein. Und er wird 900 Quadratmeter groß. Der Zugang wird über ein Stiegenhaus und über einen Lift möglich sein. Dieser befindet sich in einer Sackgasse bei der Karlschweig-Hofer-Gasse, die von den Projektleitern Galeriegarten genannt wird. Die Gasse ist mit hängenden Pflanzen ausgestattet. 250 Menschen dürfen gleichzeitig auf dem konsumfreien Areal in luftiger Höhe sein. Gezählt werden die Besucher wie bei der Libelle im Museumsquartier mit einem Drehkreuz. Im konsumfreien Stadtgarten soll es dann Sträucher, Bäume, Bänke und Wege geben. Lokale und Restaurants gibt es einen Stock tiefer, also unter dem Hoteldachgarten sowie auf dem benachbarten Teil des KDW-Daches. Die besondere Errungenschaft ist laut Bezirksvorsteher Markus Reiter, dass die öffentliche Nutzung des Daches im Grundbuch des Gebäudes verankert werde und auch bei einem Weiterverkauf des Gebäudes bestehen bleibt. Das heißt, auch nach einem Eigentümerwechsel müssen die Menschen den Stadtgarten nützen dürfen. De facto handelt es sich um eine grundbücherlich zugesagte Schenkung, sagte Reiter am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Vereinbart wurde das in einem Nutzungsrecht, also einem Servitut zwischen dem Inhaber des Kaufhauses, dem Immobilien- und Handelskonzern Siegner von René Benko und der Stadt. Der Bauausschuss hat den Bau am Montag mit einer Zweidrittelmehrheit abgesegnet. Alle Erhaltungskosten von der Reinigung über die Beleuchtung bis zur Pflege des Parks werde von der Siegner übernommen. Diese betragen rund 40.000 Euro pro Jahr. Die Abbrucharbeiten des alten Leinerhauses gehen derweil weiter. Eröffnen soll das Warenhaus nach Vorbild des Berliner KDW im Herbst 2024. Wer das Hotel mit 150 Zimmer hinter dem Kaufhaus führen wird, ist noch unklar. Bis Jahresende soll außerdem auch ein eigener Wiener Name für das Haus verlautbart werden. Auch eine zweite Ankündigung hatte Reiter am Dienstag zu machen. Bis zum Jahr 2024 sollen weitere 60 Bäume beim Areal des ehemaligen Sophienspitals gepflanzt werden. Es entsteht ein 5000 Quadratmeter großer Park. Die Sanierungspläne für Wohnungen, Kindergarten und Park wurden bei der Baupolizei eingereicht. Für Reiter ist das ein Meilenstein. Sein Bezirk, der neben dem 8. Bezirk am wenigsten Grünanteil habe, werde endlich grüner. Das sei wichtig, auch in Anbetracht der Klimakrise.
In Kenia pulverisieren sich unsere Probleme. Von Brigitte Schokart. EAV-Mastermind Thomas Spitzer erzählt, warum er 42 Jahre für ihr Sünderlein Comet gebraucht hat, wie ihn Afrika Bescheidenheit lehrte und was ihn an seiner Ausnahmekarriere schmerzt. aus dem Kurier vom Mittwoch, den 10. November 2021. Sogar in Afrika, wo es keine Tannen und Fichten gibt, schaue ich immer, dass ich einen ähnlichen Baum auftreibe und zu Weihnachten alles so herrichte, wie es bei mir zu Hause war. Thomas Spitzer, Gitarrist, Texter und Komponist der IAV, will damit sagen, dass er kein Weihnachtsmuffel ist. Er mag diese Zeit, zu der seine 42-jährige Tochter immer zu ihm nach Kenia reist, wo er schon seit 30 Jahren am traumhaften Diani Beach lebt und sein Tonstudio betreibt. Dem eben erschienenen EAV-Weihnachtsalbum »Ihr Sünderlein kommet« hört man freilich keine derartigen Sentimentalitäten an. Aufgenommen mit Freunden wie Gerd Steinbecker, Ostbahn Kurti, Paul Pizzerra, Turbobier und Christopher Seiler nimmt sich Spitzer dabei gewohnt spitzzüngig Themen wie den Familienalltag am Heiligen Abend, den Missbrauch in der Kirche und den 24-stündigen Weihnachtsfrieden vor. Ich finde das absolut makaber, sagt er. 24 Stunden, wo man sich nicht erschießt. Und am nächsten Morgen geht es munter weiter? Nächstenliebe, das ganze Jahr lang wäre mir lieber als konzentriert auf den 24. Dezember. Ich bin nicht gegen das Weihnachtsfest, aber solche Dinge stören mich. Schon seit 42 Jahren. 1979 war die EAV auf Weihnachtstour und schon damals entstand das Grundgerüst für diese Songs. 2011 hatte es Bestrebungen gegeben, das Album rauszubringen, aber da war Sänger Klaus Eberhardinger nicht daran interessiert, der hier nur einen Song singt. Eigentlich muss ich mich dafür bei ihm bedanken, sagt Spitzer, denn dadurch habe ich jetzt mit so vielen interessanten jungen Musikern zusammenarbeiten können. Er schwärmt vom Talent der Band Horst, vom hochintelligenten, liebenswerten Marco Pogo, vom hilfsbereiten Christopher Seiler, lobt die unkomplizierte Zusammenarbeit und Begeisterungsfähigkeit aller Beteiligten. Das erinnert mich an uns damals in den 80er Jahren. Keiner fragt, wie viel Geld gibt es, da heißt es nur, gefällt mir, mache ich. Die junge Austro-Szene hat aber eine Kollegialität, die wir nicht hatten. Bei uns damals gab es immer Konkurrenz. Nicht innerhalb der Grazer Szene, aber sicher mit den Wiener Musikern. Ein anderes Thema, das Spitzer bei »Ihr Sünderlein kommet« aufgreift, ist der Konsumwahn. Wie der Ungleichheit produziert, sieht er auch in seinem Leben in Kenia. Es stimmt, was Karl-Heinz Böhm immer gesagt hat, dass wir diesen Kontinent 450 Jahre lang ausgebeutet haben. Wir Weißen sind dort deshalb die Muzungus, was ein abwertender Ausdruck ist. Ich habe das nicht so arg gespürt, weil ich angesichts der Lebensumstände dort schnell bescheiden geworden bin. Aber es gibt halt immer noch Weiße, die sich aufführen wie Kolonialherren. Jeden, der sich über etwas hier in Mitteleuropa aufregt, sagt Spitzer, wünsche er 3 Wochen in einem Land der dritten Welt. Da pulverisieren sich unsere Probleme. Ich weiß von Familienvätern, die gestorben sind, weil sie sich die 20 Euro für die Malaria-Medikation nicht leisten konnten. Krankenversicherungen gibt es nicht. Aber das kennt man ja ansatzweise von den USA. Spitzer erinnert sich in diesem Zusammenhang auch daran, wie seine Tochter mit 12 Jahren das erste Mal in Kenia war. Sie sagte, oje, in 2 Wochen muss ich wieder in die Schule gehen. Und meine Angestellten sagten, du darfst in die Schule gehen. Denn das Schulgeld für die Unterstufe von einem Kind kostet dort das, was ein normaler Durchschnittsverdiener in einem Jahr bekommt. Aber das hat auch System, denn die Schicht der superreichen und privilegierten Politiker, also dieses 0,5% der Bevölkerung, will keine gebildete Jugend, denn die würde nicht akzeptieren, dass die Unterstützung der Amerikaner nicht zum Volk, sondern in die Taschen der Reichen geht. Neben allen politischen Botschaften ist Spitzer auch wichtig festzustellen, dass ihr Sünderlein kommet, kein Comeback der EAV bedeutet, die kurz vor der Pandemie ihre Abschiedstour gespielt hatte. Die lief so gut, dass alle gesagt haben, warum hört ihr jetzt auf? Aber das war genau richtig so. Wir waren am Anfang der Karriere die Liebkinder der Kulturseiten von Zeitungen wie der FAZ und der Süddeutschen, weil wir sehr politisch und kritisch waren. Doch dann hatten wir diese lustigen Hits und waren nur mehr als Blödelband angesehen. Das hat mich immer geschmerzt. Einmal in der Hochblüte der Karriere war das besonders schlimm. Da war die ERV bei 3 Schlagershows hintereinander im TV zu Gast. Das lief über die Plattenfirma, die viele Schlagerstars unter Vertrag hatte. Aber ich bin weinend am Boden gesessen und habe gesagt, ich will nicht mehr leben, weil alle gedacht haben, wir gehören zu dieser Szene dazu. Den Klaus hat das als politischen Menschen auch immer gewurmt. Aber die anderen sagten, Hauptsache wir sind im Fernsehen. Mir war das nie wichtig. Deshalb waren unsere letzten 3 Alben wieder sehr politisch. Da kamen dann auch wieder die Qualitätszeitungen und wollten uns interviewen. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir aufhören. In Würde und mit Stil.